Inforadio Podcast.
Der europäische Arbeits- und Dienstleistungsmarkt ist frei. Das gilt nunmehr auch für Deutschland und Österreich. Ab 1. Mai kann jeder Mann und jede Frau aus Polen, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Slowenien, Estland, Lettland und Litauen überall in der EU arbeiten. Das ist eine Freiheit, die viele Vorteile bringt. Für die Menschen, die Arbeit suchen, und für die Märkte, die Fachkräfte brauchen. Vieles ist möglich, wären da nicht die Sorgen und Bedenken. Welche Verdrängung kann durch Zuwanderung stattfinden, fragen sich besorgte deutsche Arbeitnehmer. Und polnische Arbeitgeber befürchten die massenhafte Abwanderung von Fachkräften. Darüber wollen wir diskutieren mit Professor Dr. Herbert Brücker. Er ist Leiter des Forschungsbereichs Internationale Vergleiche und Europäische Integration und er arbeitet beim Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB. Die polnischen Interessen in dieser Diskussion vertritt Dr. Tomasz Kalinowski. Er ist Leiter der Wirtschaftsabteilung in der polnischen Botschaft. Schön, dass Sie da sind. Ich begrüße zudem herzlich Doro Zinke, DGB-Bezirksvorsitzende für Berlin und Brandenburg. Und zudem haben wir zwei Vertreter der Berliner Wirtschaft eingeladen. Einmal Julia Gustavus, Geschäftsführerin der Malerinnung hier in Berlin. Und Manfred Rompf, Geschäftsführer von Vivantes, zuständig für Personalmanagement. Schön, dass Sie gekommen sind. Das Thema Arbeitnehmerfreizügigkeit löst ja sehr viele Ängste, vor allen Dingen bei den Arbeitnehmern aus. Frau Gustavus, Sie haben jetzt aktuell bei Ihren Malerbetrieben eine Umfrage gemacht. Mit welchem Ergebnis?
In Bezug auf den 1. Mai haben wir unsere Mitglieder befragt, ob sie eher Chancen oder Risiken in der Arbeitnehmerfreizügigkeit sehen. Und es ist doch so, dass in unserer Mitgliedschaft im Moment ein bisschen eher die Sorge überwiegt. Das heißt nicht, dass man der Zukunft nicht auch positiv entgegensteht, aber man hat doch Sorge, dass vielleicht Lohn- und Preisdumping wieder noch ein größeres Thema hier in Berlin wird, als es jetzt im Moment schon ist. Und der Bereich Fachkräftesicherung wird im Moment noch nicht in den Vordergrund geschoben.
Wie viel Prozent haben da Bedenken?
Ungefähr 2/3 haben gesagt in der Umfrage, dass sie doch eher Risiken in der Arbeitnehmerfreizügigkeit sehen als Chancen jetzt im Moment.
Dennoch gibt es ja Mindestlöhne in Ihrem Bereich.
Ja, wir sind ein Bereich mit sogar einem allgemeinverbindlichen Mindestlohn. Der liegt für einen Malergesellen in Deutschland bei 11,50 Euro und für einen, nicht in Deutschland, in Berlin, und für einen Ungelernten bei 9,50 Euro. Das gibt eine gewisse Sicherheit. Wir sind ein sehr lohnintensiver, lohnkostenintensiver Bereich. Damit können sicherlich einige Risiken aufgefangen werden. Das bedeutet aber auch, dass bei einem fairen Arbeitsmarkt eben auch kontrolliert werden muss. Und das ist eine ganz große Forderung, die wir von Arbeitgeberseite dort auch stellen, dass es durchaus, wir eben auf Verbandsseite auch durchaus Chancen in der Arbeitnehmerfreizügigkeit sehen, aber nur unter fairen Wettbewerbsbedingungen. Allerdings muss ich auch dazu sagen, das ist eine Forderung, die wir schon immer stellen, die möchte ich jetzt auch nicht nur unter den Fokus bringen, dass es eben jetzt auch Leute aus anderen Ländern nach Deutschland kommen, sondern diese Forderung ist immer wichtig.
Wir werden da nachher sicher noch intensiver drüber reden, Herr Rompf. Wie ist das eigentlich bei Ihnen in den Kliniken? Sie haben ja nicht nur Kliniken, es gibt ja auch Altenpflege bei Ihnen. Es ist ja ein riesiger Konzern eigentlich. Haben da die Mitarbeiter eigentlich auch Angst davor, dass die Grenzen jetzt auch für Deutschland geöffnet werden?
Das sehe ich erstmal nicht so. Also wie Sie sagten, wir sind ein sehr großer Konzern mit über 13.000 Beschäftigten, überwiegend im Kernbereich der medizinischen Dienstleistung. Wir benötigen, oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns benötigen, eine sehr qualifizierte Ausbildung. Wir haben zwar auch das Thema Zeitarbeit, was eben hier angesprochen wurde, aber wir sind ja ein öffentliches Unternehmen. Und das Land Berlin hat ja durch die Berliner Politik, also durch SPD und Linke, für die öffentlichen Unternehmen klare Marken gesetzt, dass nämlich alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die bei uns arbeiten, zumindest unter einen der Tarifverträge fallen müssen und auch die Mindestlöhne, die also gesetzt sind, auch zu zahlen sind. Im Bereich der Gesundheits- und Altenpflege gibt es ja seit kurzem auch einen Mindestlohn. Der liegt bei 8,50 Euro im Westen. Berlin gehört damit zum westlichen Teil. Und 7,50 Euro im Osten.
Ja, Frau Zinke, jetzt haben wir hier zwei Bereiche. Den einen Bereich, wo zwei Drittel sagen, wir haben so ein bisschen Angst. Herr Rompf sagt nein. Also bei uns gehen nicht so die diffusen Ängste vor der vielleicht preiswerteren Konkurrenz aus dem Osten. Wie sehen Sie das insgesamt für diese Region?
Die größten echten Probleme bestehen tatsächlich bei den Baugewerken, allem, was dazugehört. Und bei der Pflege, aber nicht so, wie das jetzt gerade in der Frage konstruiert war. Für die Region insgesamt sehe ich kein Problem. Die Mehrzahl der Arbeitskräfte sind im ersten Rutsch schon durchgezogen bis nach Irland, England, zum Teil Westdeutschland. Die bleiben nicht bei uns. Warum sollten sie auch bei uns bleiben? Wir haben hier in Berlin und in Brandenburg mit das schlechteste Lohnniveau in Deutschland. Das ist für Polen nicht interessant. Wir haben Fälle, in denen sind Polen angereist gekommen, haben sich dann von dem Arbeitgeber sagen lassen, was nun eigentlich der Verdienst sein sollte, und sind wieder weggefahren. Die Stellen wurden dann mit Deutschen besetzt, die gezwungen waren zu kommen, weil sie nach der Zumutbarkeitsregelung von Hartz IV gesagt bekommen haben vom Arbeitsamt, das ist zumutbar für dich, du musst für den Lohn arbeiten. Die Polen sind da wesentlich anspruchsvoller, als es die Deutschen sein dürfen, damit sie keine Sperre bei Hartz IV bekommen. Das ist der Witz dabei. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass wir da nicht die großen Probleme haben werden. Wir werden die Probleme haben, wenn komische Konstruktionen gewählt werden, wie zum Beispiel Selbstständigkeit, Scheinselbstständigkeit. Und wir haben natürlich die Probleme deswegen, weil, wie Sie gerade schon richtig sagten, nicht oder schlecht kontrolliert wird. Der Zoll kontrolliert nur, ob Schwarzarbeit vorliegt oder nicht. Aber die Frage, ob die richtige Lohnhöhe auch bezahlt wird, die wird sehr, sehr selten kontrolliert, und die wird oft auch bei den Kontrollen umgangen. Dann sind auf einmal alle Maurer Halbtagsbeschäftigte und dann stimmt der Lohn angeblich wieder. Also da gibt es schon Tricks, um Kontrollen zu umgehen, und wir hoffen, dass mit dem Vergabegesetz in Berlin auch eigenständige Kontrollen auf das Vergabegesetz hin durchführen wird. Dann wird sich die Situation bessern. Aber Polen sind keine Konkurrenz. Deutsche arbeiten für weniger Geld als Polen.
Ja, Herr Kalinowski, Ihr Chef hat ja gesagt, der Botschafter hier in Berlin, das wäre eine große Freude für die Polen, dass es jetzt diese Arbeitnehmerfreizügigkeit auch für Deutschland und Österreich gibt. Teilen Sie das, diese Ansicht?
Das ist wirklich auch ein Grund zur Freude, weil wir haben also 7 Jahre für diesen Moment gewartet, oder mindestens einen Teil der potenziellen Arbeitnehmer, die das eventuell mal in wenigen Wochen genießen wird. Inzwischen kann man schon feststellen, dass ich teile Ihre Meinung, dass das Interesse Polens also eher an die Arbeitsmarktbezirke, die von unserer Perspektive extrem attraktiv sind. Ich habe die Forschungsergebnisse von EWH Halle gesehen, wo regionale Interesse, potenzielles Interesse von polnischen Arbeitnehmern, wo das also in Deutschland regional liegt. Und an der ersten Stelle wurde Arbeitsmarktbezirk Düsseldorf, an der zweiten Stelle Oberbayern, und Berlin erscheint erst an der dritten Stelle. Ich würde sagen, also Berlin ist einfach geografisch sehr nah zu Polen. Und dass eventuell mal Leute nach Polen, nach Berlin kommen werden, muss nicht unbedingt bedeuten, dass diese Leute in Berlin bleiben werden. Berlin dient hier, sagen wir, auch als Orientierungspunkt mit enorm großen Anziehungskraft aus ganz vielen Gründen.
Herr Brücker, Sie sind ja der absolute Fachmann, was die Ostöffnung Europas bedeutet, wenn es darum geht, Migrationspotenziale und Ströme zu bestimmen. Wie groß ist denn das Migrationspotenzial?
Ja, ich glaube, das ist gar nicht so groß. Wir haben ja nun ein paar Jahre Erfahrung. Also eigentlich hat die Osterweiterung ja schon vor 7 Jahren begonnen. Und wir haben beobachtet, dass in die alte EU bisher etwas mehr als 200.000 Personen pro Jahr gewandert sind. Und wir haben Schätzungen gemacht für die alte EU. Das geht, das kann man mit ökonometrischen Modellen schätzen. Da erwarten wir 250.000. Wir haben jetzt ein Problem, wir können nicht genau sagen, wie viele davon gehen nach Deutschland. Warum können wir es nicht genau sagen? Weil wir haben Umlenkungseffekte. Es sind sehr viele Leute nach Großbritannien und Irland gegangen. Und dafür gibt es keinen historischen Vergleichsfall. Wenn man keinen historischen Vergleichsfall hat, da hilft dann auch keine Technik, keine Statistik. Wir können aber Plausibilitätsüberlegungen anstellen. Und wir wissen, dass vor der EU-Osterweiterung 60% der Personen auf Deutschland entfallen sind. Wenn man das hochrechnet, dann wären das knapp 140.000 Personen pro Jahr, also als Nettozuwanderung. Wir vermuten aber, dass das Potenzial etwas niedriger sein wird, weil inzwischen gibt es Netzwerke in Großbritannien und Irland. Die englische Sprache ist ein ganz wichtiger Standortvorteil für andere Länder, sodass wir zwischen 100 und 140.000 Personen rechnen. Das ist mehr als gar nichts. Wir haben in Deutschland in den vergangenen Jahren ein Wanderungssaldo von null gehabt oder ein negatives Wanderungssaldo. Dann ist immer, wir sprechen da von dem Migration Chill Factor, ja, also die gefühlte Migration ist immer stärker als die reale Migration. Also man wird diese Menschen wahrnehmen im Alltag, die werden erstmal fremd wirken, das gibt sich dann. Also insofern wird man das jetzt in den nächsten Monaten viel darüber berichten, das sehr stark merken. Aber wir beobachten auch, dass sich gerade aus den Beitrittsländern die Menschen hervorragend in den Arbeitsmarkt integrieren, auch in die Gesellschaft integrieren, sodass das ein temporäres Phänomen ist. Und ich glaube, man sollte das nicht als Problem wahrnehmen, sondern als Chance.
Herr Kalinowski, Sie haben doch sicherlich auch Zahlen. Stimmen die überein mit den Untersuchungen, die Herr Brücker gemacht hat?
Ich möchte hier hinfügen, dass generell, ich würde sagen, von drei völlig getrennten Kategorien von potenziellen polnischen Arbeitnehmern sprechen. Die erste Gruppe hat Herr Professor Brücke genannt, also dieser Umlenkungseffekt. Dazu würde ich eventuell auch niederländischen Arbeitsmarkt hinfügen. Also ich kriege mehrere Signale, dass die Lage an dortigen Arbeitsmarkt nicht unbedingt die beste jetzt ist und Leute, die dort tätig sind, überlegen eventuell mal mit dem 1. Mai den niederländischen Arbeitsmarkt zu verlassen und gehen Deutschland zu fahren. Dann zweite Kategorie, das sind Leute, die einfach noch nie in Deutschland waren oder wenig Ahnung von Deutschland als Arbeitsmarkt haben und eventuell mal den ersten Versuch vornehmen werden, um eventuell zu prüfen, ob es überhaupt welche Chance gibt, eine vernünftige Stelle zu bekommen. Und dritte Gruppe, das sind die Polen, die eventuell schon mal in Deutschland sind, aber die legale Seite von Arbeitsverhältnis nicht 100% völlig korrekt ist. Und diese Leute werden eventuell mal wollen, von der Schattenwirtschaft, sagen wir, normales Arbeitsverhältnis zu haben. Also das sind drei verschiedene, völlig verschiedene Kategorien, die sich mal eventuell melden werden. Wenn es um Intensität von Auswanderung aus Polen in den letzten Jahren geht, da habe ich die offiziellen Zahlen von unserem Arbeitsministerium und natürlich also zuerst der große Effekt von der Öffnung in Großbritannien und Irland und 2007, 2008 die höchste Welle der Auswanderung in diesem Sinne, dann 2009 deutlich nach unten, 2010 und 11 etwas mehr, das stimme ich zu, aber das ist auch wichtig, viele Leute gucken, ich würde sagen, also europaweit. Es gibt auch andere Arbeitsmärkte, die für uns attraktiv sind. Und dass dieses potenzielles Phänomen verteilt sich ein bisschen, obwohl natürlich der deutsche Arbeitsmarkt überhaupt der größte Europas ist mit über 40 Millionen Arbeitnehmer. Das ist schon was. Dazu kommt natürlich der Faktor Österreich, also für potenzielle Polen, die in südlichen polnischen Regionen eventuell mal was vorhaben. Also kommt der neue Faktor, also nicht nur Deutschland, sondern auch österreichischer Arbeitsmarkt.
Ja, im zweiten Teil des Forums wollen wir uns auf die Auswirkungen auf die einzelnen Branchen konzentrieren und vielleicht auch schauen, was denn hier in der Region passiert. Dazu dann gleich mehr. Die Freiheit des europäischen Arbeitsmarkts und Dienstleistungsmarktes, das ist heute das Thema des Forums. Sorgen sich die Arbeitnehmer aus der Region eigentlich zu Recht um ihren Arbeitsplatz? Welche Chancen bietet der freie Markt? Welche Branchen profitieren? Dazu habe ich Vertreter aus der Wirtschaft, von der Gewerkschaft, Experten und den Wirtschaftsattaché der polnischen Botschaft zu Gast. Schön, dass Sie da sind. Herr Brücker, Sie sind ja der Spezialist für Migration, gerade Osteuropa, da öffnen sich jetzt die Märkte auch für Deutschland. Welche Rolle wird dabei diese Region spielen?
Wir beobachten, dass Berlin knapp unterdurchschnittlich betroffen ist, wenn man das hochrechnet auf die Anteile der Bevölkerung, was eigentlich erstaunlich ist, weil Berlin ja die geografische Nähe hat. Brandenburg, auch in den Grenzregionen, weit unterproportional. Und die große Konzentration haben wir in den süddeutschen Ballungsräumen. Der Raum um Stuttgart, der Raum um München, auch im Rhein-Main-Gebiet, Hamburg, Düsseldorf. Das heißt, wir haben, also nicht nur die Süddeutschen, aber generell in urbanen Ballungsräumen, dort, wo es viele Arbeitsplätze gibt, haben wir auch eine große Konzentration der Zuwanderung aus diesen Ländern. Geografie spielt eine Rolle, aber zunehmend eine untergeordnete Rolle. Das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt auch europaweit. Alleine durch die Erscheinung der Billigfluglinien. Früher war das so, dass die Reisekosten gestiegen sind mit den Kilometern. Heute haben wir die Billigfluglinien und man fliegt billiger von Warschau nach Dublin als von Warschau nach Frankfurt. Und darum ist Migration heute nicht mehr geografisch so konzentriert wie früher, sondern verteilt sich eben auf verschiedene Regionen. Und Migranten gehen dorthin, wo das Lohnniveau überproportional ist, wo die Arbeitslosigkeit unterproportional ist. Das ist auch einer der Gründe, warum die Arbeitsmarktwirkungen der Migration überwiegend neutral sind und die Arbeitslosigkeit durch Migration nicht steigt und die Löhne auch nicht fallen.
Vielleicht noch eine Zusatzfrage. Wer kommt denn eigentlich? Sind das ungebildete oder gebildete Fachkräfte?
Nein, also wir müssen da auch mit verschiedenen Vorteilen aufräumen. Der erste Punkt ist, die Bevölkerung bei den jungen Altersgruppen, das sind die Altersgruppen, die wandern, ist in den Beitrittsländern besser qualifiziert als die entsprechenden Altersgruppen in Deutschland. Wir haben dort mehr Hochschulabsolventen, wir haben dort geringere Anteile an der Bevölkerung ohne berufliche Bildungsabschlüsse. Zweitens beobachten wir in Großbritannien und Irland, dass die Zuwanderer deutlich besser qualifiziert sind als die einheimische Bevölkerung. In Deutschland sind unsere Daten etwas unscharf. Da kann man sagen, sie sind etwa ähnlich qualifiziert wie die Deutschen, vielleicht etwas geringer. Aber wir haben dort 30% Fehlermeldung. Also wir können es nicht hundertprozentig sagen. Ich erwarte auch, weil die Zuwanderer, die im Moment hier leben, aus diesen Ländern überwiegend Anfang, Mitte der 90er Jahre hierher gewandert sind, dass sich dort sowohl in der Altersstruktur als auch in der Qualifikationsstruktur was verändert. Das heißt, die Qualifikation werden besser, aber wir werden eine Konzentration haben im mittleren und im hohen Qualifikationsbereich. Das heißt nicht, dass diese Leute auch entsprechend ihrer Qualifikationen eingesetzt werden, sondern sowohl in Deutschland als auch in Großbritannien arbeiten viele Leute, die hervorragend qualifiziert sind, unterproportional. Und da liegt die große Herausforderung, wie gelingt die Arbeitsmarktintegration und die qualifikationsadäquate Einsatz im Arbeitsmarkt. Davon hängen im Wesentlichen die Verteilungseffekte der Migration ab.
Herr Kalinowski, Sie sind Wirtschaftsattaché an der polnischen Botschaft hier in Berlin. Sie brauchen ja eigentlich auch Ihre Fachkräfte im eigenen Land. Also gibt es da Bedenken?
Zuerst, also wirklich, die Wirtschaftsentwicklung in Polen ist im letzten Jahr sehr, sehr gut, knapp 4% BIP-Wachstum. Also das bedeutet schon, dass wir gute Leute, gute Arbeitnehmer brauchen, also ganz, ganz stark. Zweitens, die Freiheit bedeutet die Freiheit für alle, für gut ausgebildete, für schlecht ausgebildete und für mittelausgebildete Leute. Das kann man nicht einfach an der Grenze, die überhaupt nicht real existiert, prüfen. Also bist du gut oder besser oder schlechter qualifiziert. Wenn die Nachfrage gibt, da dürfen alle kommen und soll der Markt entscheiden, wo die Nachfrage gibt oder nicht.
Aber Sie haben doch in einigen großen Städten schon eine Arbeitslosenquote, die nur noch bei 4% liegt. Das ist ja eigentlich Vollbeschäftigung. Brauchen Sie nicht die Fachkräfte?
Zu diesem Punkt komme ich etwas später. Zuerst möchte ich erklären, dass die offizielle polnische Statistik, was die sagt, das ist ein Punkt, die tatsächliche Entwicklung auf dem polnischen Arbeitsmarkt, das ist eine etwas andere Entwicklung. Es gibt Regionen, wo die Arbeitslosenquote 7 oder 8% beträgt, aber probieren Sie bitte entsprechende Leute zu finden. Gibt es die nicht, ja? Und dann natürlich qualifizierte Arbeitskräfte brauchen wir auch in Polen. Und wir werden Leute nicht ermutigen, untern sich gegen Deutschland zu orientieren, weil diese Leute brauchen wir auch in Polen. Der wichtigste Faktor, der hier eine enorme Rolle spielt, das ist einfach Lohndifferenzial. Lohndifferenzial, aber nicht einfach nominal, was man in Deutschland oder in Polen verdient, sondern also real. Lohndifferenzial plus Kaufkraftparität plus Zusatzkosten, die mit einer kurzfristigen Migration verbunden sind, plus soziale Kosten, plus familiäre Kosten. Diese alle Kosten muss man addieren, um dann zu einer Entscheidung, zu einer richtigen Entscheidung zu kommen.
Wir haben ja zwei Vertreter der Wirtschaft eingeladen, die Öffnung des Arbeitsmarktes jeweils anders beurteilen. Frau Gustavus als Geschäftsführerin der Malerinnung in Berlin und Herr Rompf ist Geschäftsführer von Vivantes. Herr Rompf, Sie verbinden ja mit der Öffnung des Arbeitsmarktes große Hoffnungen. Welche sind das?
Zum ersten Mal geht es uns darum, Berlin ist ja eine sehr bunte Stadt. Hier leben Menschen aller Nationalität. Und aus diesem Grund ist es auch wichtig, dass gerade in den Gesundheitsberufen, also in den Krankenhäusern, dort wo Menschen krank sind und als kulturell im Hintergrund ihre Krankheit anders erleben, dass wir hier auch in den Berufen ein breites Spektrum haben. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wir werden, wenn man es etwas längerfristig sieht, gerade in den Gesundheitsberufen einen demografischen Ausgleich benötigen. Ich denke, dass es eine große Chance ist, dass Menschen aus osteuropäischen Ländern hier zu uns kommen, aber genauso auch wäre ja die Möglichkeit umgekehrt. Man muss aber Folgendes sehen, ich nehme mal jetzt die Berufsgruppe Ärzte oder die Krankenschwestern, Krankenpfleger. Wenn jemand hier so bei uns arbeiten will, in der Krankenpflege ist das eigentlich relativ leicht, weil das Krankenpflegegesetz schon den europäischen Normen angepasst ist. Das heißt also, wer sein Examen nach 2005 gemacht hat, kann in jedem europäischen Land arbeiten, soweit er anerkannt ist. Und zwar geschützt ist die Berufsbezeichnung, nicht die Tätigkeit. Also dadurch, dass die Berufsbezeichnung geschützt ist und er wird dann als Krankenschwester, Krankenpfleger anerkannt, dann ist es auch so, dass das Haus die entsprechenden, wenn es tarifgebunden ist, so wie wir, auch die entsprechenden Löhne zahlt.
Aber Sie hoffen ja, dass Sie doch mehr Pflegekräfte kriegen aus Osteuropa.
Nein, ich sage mal so, wir haben ja in Berlin zurzeit keinen Mangel an Pflegekräften. Wir bilden ja selbst im Jahr über 800 junge Menschen aus in den Pflegeberufen. Das ist ja hier auch ein sehr anerkannter Beruf. Aber ich denke, wenn Menschen aus anderen Ländern zu uns kommen und dass sie in großer Anzahl, hat ja eben Herr Brügger sehr deutlich dargestellt, glaube ich ja nicht, dass sie kommen werden. Aber wenn sie zu uns kommen möchten, dann denke ich, dass unser Land sie offen aufnehmen sollte. Und wenn wir die Möglichkeit haben, ihnen einen qualifizierten Arbeitsplatz anzubieten, sei es in der stationären Behandlung oder auch in der ambulanten Behandlung, zu fairen Bedingungen und zu den Lohnbedingungen, die auch wir hier zahlen, dann finde ich das sehr gut. Die öffentlichen Unternehmen sind aus meiner Sicht unterliegen diesbezüglich auch einer anderen Kontrolle, wie beispielsweise Privatunternehmungen oder insbesondere in dem sogenannten grauen Markt der familiären Pflege.
Da wollte ich gleich darauf zu sprechen kommen. Ich glaube, es gibt so eine Dunkelzahl, 120 bis 130.000 polnische Pflegekräfte arbeiten hier schwarz. Der 1. Mai bietet Ihnen ja eine Chance, in die Legalität zu gehen. Frau Zienke, meinen Sie, dass das möglich ist, dass das passieren wird, dass diese Freizügigkeit auch eine Chance ist, legal hier in Deutschland zu arbeiten?
Die Chance ist theoretisch da, aber das System funktioniert ja anders. Die Kolleginnen werden angeheuert als Hauswirtschaftskraft mit ein bisschen Pflege. Variante 1. Variante 2 ist, sie werden angeheuert als Selbstständige. Das sind die beiden eigentlichen Risiken. In dem Moment, wo Sie als Hauswirtschaftskraft anheuern, gilt für Sie nicht der Mindestlohn. Dann gilt überhaupt kein Mindestlohn. Wir haben ja in Deutschland im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern keinen Mindestlohn, der über alle Branchen hinweg gilt. Sondern im Pflegebereich für richtig Pflege gibt es einen. Deswegen werden die auch nicht für Pflege angestellt, sondern für Hauswirtschaft. Die zweite Umgehung ist, die arbeiten als Scheinselbstständige. Das heißt, dann gilt überhaupt kein irgendwie gearteter Lohn. Es werden auch keine Sozialversicherungsbeiträge abgeführt. Obwohl die Familien, die diese Pfleger für Vater oder Mutter einstellen, meinen, dass bei dem Geld, was sie bezahlen, das eigentlich mit dabei sein müsste. Aber das Geld bekommt die Frau nicht direkt, das bekommt eine Agentur. Und es ist nicht immer ganz bekannt in der Familie, was nun eigentlich weitergeht an die Frau selber.
Der DGB setzt ja auf Aufklärung. Ich habe es gelesen, Sie haben sehr viel Broschüren, Sie wollen diese Frauen aufklären, dass sie Ansprüche haben. Es geht ja auch um Sozialversicherung und dass man ganz abgesichert ist, wenn mal irgendetwas passiert.
Ja.
Sehen Sie da Chancen, an diese Frauen heranzukommen?
Oh ja, inzwischen melden die sich auch bei uns. Wir haben mit Unterstützung von der Senatsverwaltung für Wirtschaft zwei sehr pfiffige, gescheite junge Frauen eingestellt. Das eine ist eine polnische Juristin, das andere eine rumänische Arbeitswissenschaftlerin. Und die netzwerkeln auch in ihren Heimatländern und in ihren Heimatsprachen. Und inzwischen melden sich die Leute bei uns, und zwar aus dem ganzen Bundesgebiet. Wir sagen inzwischen schon, andere Bundesländer sollen das doch ruhig auch mal machen, weil wir werden von Berlin bezahlt und möchten natürlich auch Arbeit für Berlin machen. Die Frauen melden sich, das spricht sich rum. Und ich kann da nur dem zustimmen, was Herr Brückner gesagt hat. Die Ausbildung, gerade beispielsweise von den Polen, die hier in Deutschland arbeiten, ist wirklich gut. Die wissen ganz genau, wie sie an Informationen kommen. Die wissen auch ganz genau, wen sie fragen müssen, wie sie im Internet werkeln müssen, um an Kontakt daran zu kommen. Das funktioniert. Und wir informieren beispielsweise auch vor den polnischen Messen am Sonntag. Da sind tausend Leute auf einen Schlag, die wir dann erreichen. Das funktioniert gut. Also man muss nur wissen, wie es geht. Und dann funktioniert es wirklich sehr gut, ja.
Das wäre ja wunderschön, dann, wenn dieser 1. Mai, also dieser Stichtag, denn dazu führen könnte, mithilfe dann auch der Aufklärung, dass die Haushaltskräfte, in Anführungsstrichen, die eigentlich Pflegekräfte sind, dann auch in der Legalität hier endlich arbeiten können. Ich würde ganz gerne nochmal auf die Malerinnung zu sprechen kommen. Sie hatten ja gesagt, dass 2/3 der Unternehmen, die bei Ihrer jüngsten Umfrage mitgemacht haben, Bedenken haben, obwohl es einen Mindestlohn gibt. Wovor haben Sie denn oder haben Ihre Betriebe Angst? Ist das, dass hier schwarz gearbeitet wird? Wir haben ja gerade gesehen, dass gerade im Pflegebereich die Chance besteht, dass die Pflegekräfte dann eben legal arbeiten können. Haben die Maler Angst, dass Unterfirmen auf dem Bau irgendwie billiger ihre Arbeitskräfte anbieten? Wo bestehen die Ängste?
Ja, Sie haben es schon ganz gut umschrieben. Also ich möchte Ihnen auch zustimmen, dass es sicherlich manchmal auch eine gefühlte Angst oder gefühlte Bedrohung ist. Aber es ist schon so, dass es auch, obwohl wir den Mindestlohn haben, eben gewisse Voraussetzungen gibt, die es manchmal schwierig machen. Also selbst ein polnischer Betrieb, der ganz korrekt ist und den deutschen Mindestlohn zahlt und in Polen alle Sozialabgaben zahlt und also wirklich auf der ganz sicheren Seite ist, ist einfach, weil die Sozialabgaben geringer sind in Polen, kann einen geringeren Stundenverrechnungssatz hier in Deutschland anbieten. Insofern ist es so, dass es, obwohl also der total korrekt arbeitet, eine gefühlte Konkurrenz für unsere Mitgliedsbetriebe dann einfach darstellt.
Ich möchte ganz gerne, Herr Brücker, ich würde ganz gerne noch eine Frage stellen, die meine ich ganz wichtig ist. Es gibt ja auch die uneingeschränkte Dienstleistungsfreiheit. Da würde ich noch ganz gerne drauf zu sprechen kommen. Herr Brücker, könnten Sie mal kurz erklären, was das bedeutet?
Ja, also ich glaube, das, worüber wir ja im Moment reden, das ist ja nicht die Arbeitnehmerfreizügigkeit.
Das ist die Dienstleistungs,
wo
genau.
Personen hierher kommen und ganz normal, wenn ein Unternehmen tarifgebunden ist, halt zu einem ganz normalen Arbeitsvertrag eingeht, wo Tariflöhne bezahlt werden, aber wenn eine Firma nicht tarifgebunden ist, natürlich nicht. Das ist nicht das, was uns Sorgen macht. Die Arbeitsmarktwirkung haben wir berechnet, ja, wenn wir das über die nächsten 15 Jahre die Migration rechnen, wirkt sich das auf die gesamtwirtschaftlichen Löhne neutral aus und bei der Arbeitslosigkeit einen ganz marginalen Anstieg. Da passiert nichts. Bei der Dienstleistungsfreiheit ist es so, dass Unternehmen, die in Polen ansässig sind, in Deutschland Dienstleistungen anbieten und ihre Arbeitnehmer mitbringen. Das nennt man Entsendung. Und da werden eben nicht, also man nimmt zuerst mal an, dann würden vielleicht polnische Löhne bezahlt. Das ist aber in den meisten Branchen nicht der Fall. Wir haben ein Entsendegesetz. Normalerweise werden Tarifverträge allgemeinverbindlich erklärt oder wir haben eben Mindestlöhne, die dann bezahlt werden muss. Und der Unterschied, über den wir jetzt gerade gesprochen haben, ist, dass die Sozialversicherungsbeiträge nach nationalem Recht bezahlt werden und da gibt es Differenzen. Ja, das ist der Hauptunterschied. Und der andere Unterschied, auf den Dorot Zinke zu Recht hingewiesen hat, ist, dass da nicht alle Stufen übertragen werden, sondern häufig nur die Eingangsstufen. Also der Teufel liegt dort sehr stark im Detail. Ich glaube, dass die Dienstleistungsfreiheit per se auch nicht das Problem ist, sondern die Überwachung der Dienstleistungsfreiheit, da wir im Baugewerbe mit den großen Wertschöpfungsketten ein großes Problem.
Ja, genau, ich muss jetzt sagen, dass wir schon wieder zeitlich Probleme haben. Ich würde ganz gerne noch auf die Zeitarbeitsunternehmen zu sprechen kommen, weil ich in Gesprächen mit Beteiligten einfach gehört habe, dass da auch noch ganz große Ängste bestehen. Es gesagt wird, ja, also die Zeitarbeitsunternehmen stehen schon parat. Die werden dann hier legal oder illegal Arbeitnehmer einschleusen, die sehr viel weniger verlangen. Bestehen diese Ängste oder besteht diese Gefahr? Wie sieht das hier diese Runde?
Ja, also Frau Zinke?
Die Fragestellung bei entsandten Arbeitnehmern ist dann in dem Fall wieder, in welchen Zusammenhängen und unter welchen Bedingungen gelten dann auch die Leiharbeitstarifverträge der entsendenden Länder? Das ist eine ziemlich knibbelige Rechtsfrage, die noch nicht abschließend geklärt ist. Und dann kann es nochmal kritischer werden.
Herr Kalinowski, wie ist das mit Zeitarbeitsunternehmen? Machen sich die Zeitarbeitsunternehmen, also zum Beispiel könnte man sich das vorstellen, ein großes Verleihunternehmen, das international arbeitet, hat also in Polen eine Niederlassung und sagt, ach, es ist doch vielleicht viel günstiger, dass ich den Arbeitnehmer aus Polen nach Deutschland vermittle, da lässt sich dann mehr machen.
Wenn alle Seiten davon profitieren, warum nicht?
Ich denke, wir haben jetzt auch schon ziemlich viel diskutiert, was für Gefahren bestehen. Und was ich noch persönlich auch sehr interessant finde, das haben wir eben schon kurz angesprochen, welche Perspektiven bietet die Freizügigkeit eigentlich für den deutsch-polnischen Handel und für die Beziehung? Dazu gleich mehr. Im Forum heute geht es um die Arbeitnehmerfreizügigkeit und im dritten Teil der Sendung wollen wir über die Folgen für die EU, aber auch über die Chancen sprechen, die diese liberale Regelung nach sich zieht. Dazu habe ich Vertreter aus der Wirtschaft, von der Gewerkschaft Experten und den Leiter der Wirtschaftsabteilung aus der polnischen Botschaft zu Gast. Schön, dass Sie da sind. Herr Kalinowski, wie gestaltet sich die Liberalisierung der Märkte aus polnischer Sicht? Wo sehen Sie Ansatzpunkte für einen möglichen gemeinsamen Markt, zum Beispiel in der Grenzregion zwischen Brandenburg und Polen? Sehen Sie da die Möglichkeit, dass zum Beispiel gemeinsame Märkte entstehen?
Diesen Liberalisierungsschritt sehe ich vor allem ein bisschen überregional. Das heißt, unsere bilaterale Wirtschaftsbeziehungen sind jetzt so gut wie noch nie in der Geschichte. Für 2011, die Prognosen, die uns vorliegen, besagen, dass wir 2011 wieder einen Rekord bei den Handelsaustausch haben werden. Aber jetzt kommt ein neues Phänomen. Deutschland hat seit mehr oder weniger 1995 sehr intensiv in Polen investiert, meine ich jetzt hier so Direktinvestitionen. Umgekehrt war dieser Strom sehr schwach. Nach dem Deutschen Bundesbank 2010, da notieren wir das beste Jahr bei den polnischen Direktinvestitionen in Deutschland. Was bedeutet das in der Praxis? Polnische Investoren, wenn die in Deutschland investieren, zuerst hatten sie nur die Möglichkeit, die deutschen Arbeitnehmer zu beschäftigen. In großen polnischen Firmen, die in Deutschland tätig sind, unter anderem zum Beispiel Orlen, da haben sie die Stahltankstellen hier in Berlin, Berlin-Brandenburg, da sind vor allem Deutsche beschäftigt. In der Zentrale sind nur 2 oder 3 Leute aus Polen. Das heißt also, polnisches Kapital schafft hier Arbeitsplätze. Aber in der Konsequenz, mehr Arbeitsplätze für deutsche Arbeitnehmer und für polnische Arbeitnehmer.
Ich möchte jetzt die Frage einfach mal in die Runde stellen. Wie können Sie sich vorstellen, dass diese Freiheit der Märkte auch die Märkte zwischen Polen und Deutschland zusammenwachsen lässt? Herr Kalinowski hat ja eben schon sehr gut dargestellt, dass es eigentlich eine Win-Win-Situation ist für beide Seiten. Aber ich könnte mir vorstellen, weil die Wirtschaft in Polen so gut läuft, dass man dort auch als Unternehmen Chancen hat.
Absolut. Chancen also sind. Denke ich auch. Wie gesagt, es wird im Moment von unseren Firmen noch nicht so als Chance gesehen, aber ich denke schon auch, dass es auch da wieder welche geben wird, die sich Nischen suchen und diese Nischen sicherlich auch leichter, weil gerade die Sprachbarriere, denke ich, wird, es gibt natürlich schon viele Arbeitnehmer, die sich fit gemacht haben, die vielleicht hier auch schon mal auf dem Markt waren, die schon durchaus die Sprache können, aber es gibt eben auch noch viele in beide Richtungen, also die Deutschen, die vielleicht auf den polnischen Markt wollen, aber auch die Polen, die auf den deutschen Markt wollen, wo es eben diese Sprachbarriere noch gibt. Also da müssen sicherlich beide Seiten aufholen, aber wenn sie das tun, ist es eine Chance. Und
unter was tun Sie denn als Innung dafür eigentlich? Klären Sie da auf? Machen Sie
Wir klären auf. Wir im Moment selber haben noch keine Fortbildung jetzt hier in Berlin. Ich habe gehört, dass es eine Handwerkskammer in Brandenburg gibt, die schon für junge Polen, 20 junge Polen, jetzt zur Vorbereitung auf das neue Lehrjahr ab 1. Mai einen Sprachkurs anbietet. Da ist auch großes Interesse dran. Da müssten wir vielleicht auch als Verbände noch mehr nachziehen, um da auch noch, also für beide Seiten, Möglichkeiten anzubieten. Aber grundsätzlich ist es natürlich eine Chance, dass sich der Markt öffnet und eben ich eben eine breitere Möglichkeit habe, meine Fachkräfte zu beziehen. Also
Sie sagen auch Chancen, aber die sieht man noch nicht so richtig.
Genau.
Obwohl man sagen auch muss, das muss man auch ein bisschen kritisch sehen. In diesen 7 Jahren, wo wir eigentlich die Märkte zugemacht haben und gesagt haben, wir wollen nicht, hätte man natürlich auch schon mal so ein bisschen sich umgucken und vorbereiten können. Ich denke, dass das auch viele Branchen schon gemacht haben. Frau Zinke, wie sehen Sie denn das?
Ich ganz persönlich hoffe natürlich auf meine geliebten polnischen Pflaumen in Zartbitterschokolade und die Piroggen mit Sauerkraut und Steinpilzfüllung. Und der Quark ist besser
als auf den Märkten angeboten werden.
Was dann hoffentlich ganz viel angeboten wird und nicht nur in ein paar Spezialgeschäften. Ich glaube, dass zurzeit von der Arbeitnehmerfreizügigkeit, also von diesen Arten von Märkten, die Polen mehr profitieren können, weil ich kenne sehr viel mehr Polen, die Deutsch lernen und die sich da Mühe geben, als dass ich Deutsche kenne, die Polnisch lernen und sich da Mühe geben. Ich glaube, da haben wir sowieso ein Problem in Deutschland. Dadurch, dass wir so relativ viele sind, wird bei uns ganz viel auch synchronisiert an Filmen und so weiter. Ganz viel wird synchronisiert, ganz viel wird übersetzt. In anderen Ländern lernen die Leute automatisch sehr viel mehr Sprachen und haben auch mehr das Bedürfnis und die Notwendigkeit, weil sie sehen, dass sie einfach ein kleineres Land sind. Luxemburg ist ja genau das Gleiche. Die lernen Sprachen wie wild. Und die Deutschen gehen überall hin und verlassen sich eigentlich drauf, dass irgendjemand wird schon Deutsch können oder schlechtes Englisch. Ja? Und das ist ein Fehler bei uns in der eigenen Denkweise.
Das muss sich ändern. Das ist ja gerade vielleicht auch in der Region hier ein Fehler. Man versteht ja eigentlich gar nicht, dass die Schulen nicht hier regelmäßig als Fremdsprache Polnisch anbieten. Das würde dann natürlich viel mehr Chancen bieten für die Region.
Natürlich. Ich will ein anderes Beispiel sagen. Wir haben bei uns im Hause, bei Arbeit und Leben, ein Programm, das heißt Leonardo. Damit können junge Leute für mehrere Wochen bis zu 3 Monaten ins Ausland gehen. Sowohl Schüler als auch Auszubildende. Ich habe gerade mit dem Kollegen gesprochen, der das bei uns im Haus organisiert. Der war gestern in Waiblingen im Schwäbischen und hat da von da aus Kollegen in Anführungszeichen verschickt nach England, Frankreich, Polen, Spanien. In Berlin ist das Interesse lange nicht so groß. Das ist bedauerlich. Das ist
Herr Rumpf, wie sehen Sie das mit den gemeinsamen Märkten deutsch-polnischen?
Also die Gesundheitswirtschaft beginnt ja jetzt erst diese Märkte für sich zu entdecken. Wir haben bei Vivantes eine eigene GmbH gegründet im letzten Jahr, eine Vivantes Internationale Medizin. Und unser Geschäft hat diesbezüglich 4 Bestandteile. Einmal die Patientenbehandlung hier, also dass wir aus der ganzen Welt hier bei uns Patienten behandeln. Aber was sich zunehmend auftut, ist das Thema gegenseitige Ausbildung, also Facharztausbildung. Wir haben Verträge mit einigen Ländern außerhalb der EU, also dass hier bei uns nach deutschem Recht der Facharzt gemacht werden kann, weil der international...
Darf ich mal kurz fragen, wieso außerhalb der EU?
Ja, weil es... also wir beginnen ja erst das neu damit und die Ausbildung der medizinischen Fachberufe ist in Europa relativ hoch. Gegenüber beispielsweise dem arabischen und dem russischen Raum.
Aber so eine Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Polen.
Ja, ich komme noch zu einem Punkt. Und das, ein weiteres Geschäftsfeld, was wir machen, ist das Thema Consulting. Also wir bieten an, zu unterstützen bei Planung und Einrichtung von Krankenhäusern. Und da haben wir schon ganz gute Modelle, also in Aserbaidschan beispielsweise, aber auch im arabischen Raum. Und so etwas könnten wir uns auch vorstellen in enger Zusammenarbeit mit Polen. Aber das ist im Bereich der Gesundheitswirtschaft erst am Beginn der Überlegung.
Wir sagen jetzt hier immer nur Polen. Wir sagen das natürlich deshalb, weil Polen unser direkter Nachbar ist. Es gibt natürlich auch noch die 7 weiteren Länder, wo Arbeitnehmer natürlich hierher kommen. Aber da wir jetzt hier einen polnischen Vertreter haben, ist es natürlich so, dass wir dann häufig über Polen sprechen. Eine Frage, ich habe das eben schon angesprochen. Was bedeutet eigentlich die Liberalisierung einmal für den Regionalmarkt? Da haben wir gesagt, kann viele Chancen bieten. Ich habe manchmal so den Eindruck, dass wir das in diesen 7 Jahren hier in der Region auch noch nicht so richtig genutzt haben. Aber vielleicht ziehen wir danach und es klappt dann gut. Aber was hat denn eigentlich diese Liberalisierung Europa gebracht, Herr Brücker?
Also ich glaube, man muss die Liberalisierung aller Märkte zusammendenken. Ja? Und was vielleicht sich noch nicht so richtig im Bewusstsein festgesetzt hat, wir handeln mit diesen 10 Beitrittsländern deutlich mehr als mit den USA. Ja, also im öffentlichen Bewusstsein ist die USA einer der Hauptmärkte, Absatzmärkte jetzt für unsere Güter. Aber wir handeln, mehr als 10% unserer Exporte gehen in diese Region und 7% in die USA. Also damit man mal so ein Gefühl für Größenordnung hat. Und da möchte ich dann auch was sagen zu dieser Region. Vielleicht ist noch ein wichtiger Punkt bei der Migration. Ungefähr europaweit 40% der Gewinne durch die EU-Osterweiterung entfallen auf Migration. Ja, also wenn wir die gesamtwirtschaftlichen Effekte sehen. Migration ist ein ganz wichtiger Faktor.
Vielleicht können Sie es mal ausführen.
Also das Bruttoinlandsprodukt in der Europäischen Union ist durch die EU-Osterweiterung um 0,6 bis 0,8% nach unseren Simulationsmodellen gestiegen. Und davon entfallen 0,2 bis 0,4% auf die Migration. Ein wichtiger Punkt ist, dass ein erheblicher Teil der Einkommen in den Heimatländern konsumiert wird. Da gibt es Rücküberweisung und als Folge dieser Rücküberweisung Handel. Ja, also es wird Geld nach Polen überwiesen und mit diesem Geld werden dann Güter aus der Europäischen Union wieder gekauft. Das heißt, der Handel würde einen noch weiteren Aufschwung nehmen, wenn wir mehr Migration nach Deutschland hätten. Und jetzt würde ich gerne
Ja, diese Geldströme sind, glaube ich, enorm, nicht?
Die sind von enorm, also die sind.
Herr Kalinowski, da würde ich sagen,
sie da zahlen? Sie sind nur teilweise dokumentiert, da liegt ein großes Problem, weil vieles Geld geht nicht über die Bankensysteme. Und auch die Bankensysteme weisen das nicht völlig aus. Aber wir sprechen dort mindestens über einstellige, möglicherweise über zweistellige Milliardenbeträge.
Herr Kalinowski, Sie nicken.
So ist das also vor allem die Ströme, jetzt meine ich also im polnischen Kontext, also aus Großbritannien und Irland nach Polen. Das sind also eher zweistellige Größen und die werden jetzt also mit Deutschland natürlich also deutlich größer. Auch die Konsequenz davon, wenn ich das noch fortführen darf, also Handelsüberschuss Deutschland nach deutschen Statistiken letztes Jahr plus 10 Milliarden Euro für Deutschland. Also das bedeutet schon auch was. Also Deutschland profitiert enorm in diesem Sinne von aller möglichen Öffnung, aller möglichen Liberalisierung, die stattgefunden hat.
Ja, und das muss natürlich finanziert werden. Ja, das wird zum Teil über die Rücküberweisung finanziert, das wird teilweise über Kapitaltransfers finanziert. Also diese Bilanzen gleichen sich am Ende natürlich irgendwie aus. Und ein Problem, was wir haben hier in dieser Region, ist, dass wir die Potenziale nicht ausgeschöpft haben. Die Verkehrsinfrastruktur ist eine Katastrophe. Wir haben diese schöne Autobahn nach Stralsund, aber dann hört es auch schon auf. Wer nach Frankfurt-Oder fährt und dann nach Polen, der weiß, wovon ich rede. Wer einmal sich in den Zug gesetzt hat, also Nürnberg, Prag, Berlin, Warschau und so weiter, das sind katastrophale Bedingungen. Und wenn man auch vergleicht die Orientierung der Menschen, ich habe sehr viele Freunde in Wien, ja, viele meiner Forscherkollegen, ja, die sind an den Wochenenden in der Regel in Ungarn, in der Slowakei und so weiter. Wer fährt hier übers Wochenende in die Masurische Seenplatte, sonst wohin? Die fahren alle nach Mecklenburg-Vorpommern von meinen Berliner Freunden. Sie sagen,
die Infrastruktur, da müssen wir noch richtig
nachdenken. Wir müssen an der Infrastruktur und wir müssen an der Mentalität arbeiten. Also die Deutschen in Berlin haben noch nicht verstanden, dass wir 100 Kilometer von der Grenze weit weg leben und die Unternehmen mit Verlaub in Berlin haben es auch nicht unterstanden. Also wenn wir Gravitationsmodelle rechnen, wo man sagt, für die Entfernung und das Bruttoinlandsprodukt, wie viel wird da gehandelt? Da stehen wir in Berlin vielleicht bei 60-70% des Potenzials, was wir normalerweise annehmen würden.
Gut, dann mache ich da die Schlussfrage draus, weil wir immer ein zeitliches Problem haben, obwohl wir eine Stunde lang diskutieren. Hat diese Region so ein bisschen, Berlin so ein bisschen die Chancen bislang verschlafen, die diese neue Freizügigkeit bringt? Frau Zinke, ja. Sie sagten eben so spontan ja?
Ja. Ja, Berlin könnte, also Berlin ist interessant für ausländische Urlauber, ja. Und da ist ganz viel, das brummt hier richtig, auch kulturell ist richtig was los. Aber auf der anderen Seite, viele Berliner gehen eigentlich in die klassischen Urlaubsziele. Sie machen die klassischen Weiterbildungen. Grenzüberschreitend sich weiterzubilden oder für Arbeiten grenzüberschreitend sich weiterzubilden, das kommt so gut wie nicht vor und das ist einfach schade.
Herr Rumpf, haben die Berliner, haben die Brandenburger so ein bisschen bislang zu sehr geschlafen, ihre Chance nicht gesehen? Sie haben ja auch gesagt, ja, wir fangen jetzt erstmal an mit Ländern außerhalb Europas, was ich ja irgendwie auch ganz witzig finde, und wollen jetzt ein bisschen weiter vorarbeiten, auch dann in diese Länder, mit denen wir jetzt freien Handel haben. Müssen Sie sich das vielleicht auch so ein bisschen zum Vorwurf machen?
Naja, das in der Gesundheitswirtschaft oder aus dem Krankenhausbereich, wo ich herkomme, wir sind ja erst, also Vivant ist ja ein ganz junges Unternehmen, wir sind ja 10 Jahre und in der Rechtsform einer GmbH, wir hatten viel mit uns selbst zu tun, um wirtschaftlich auf die Beine zu kommen. Und dieser Gedanke, dass Gesundheitswirtschaft also auch nach außen sich aufstellt, ist ja ein nicht so alltäglicher Gedanke. Und das haben wir jetzt begonnen seit einigen Jahren und wir hatten vor kurzem auch ein Gespräch mit unserem Schwesterkrankenhaus, der Charité, die ja einen international sehr guten Namen haben. Und wir versuchen jetzt beide unsere Kräfte zu bündeln, um dieses Potenzial auch zu nutzen in der Wissenschaft und im Consulting-Bereich, was ich eben gesagt habe, in der Ausbildung. Und ich denke, wenn wir das gut hinbekommen, werden wir auch da erfolgreich sein.
Frau Gustavus von der Malerinnung hier in Berlin. Wir hatten es eben schon mal gesprochen. Sie haben gesagt, ja, es gibt Ängste bei uns, aber die Chancen haben wir noch nicht so richtig gesehen. Ja, hat da die Branche, Ihre Branche, vielleicht auch zu sehr immer auf diesen geschlossenen Markt gesetzt und zu wenig vorausgesehen und die Freiheit auch als Chance wahrzunehmen?
Ja, also ich würde sagen, das ist vielleicht auch ein bisschen eine regionale Frage, dass Berliner eben, ihnen wird ja oft immer eher auch so ein bisschen eine Knodderschnauze und vielleicht auch manchmal ein negatives Image nachgesagt. Also dass man vielleicht auch so einfach mal mit Begeisterung sagt, mal gucken, was da so Neues kommt, ist vielleicht auch eine Mentalitätsfrage. Insofern
also haben Sie es verschlafen,
würde ich
oder nicht?
Sagen, im Moment sicherlich haben sich noch zu wenige damit beschäftigt, aber ich vertraue da fest darauf, dass wenn es denn dann aktuell wird, sich die Branche dann auch damit auseinandersetzt und da auch sicherlich einen positiven Weg gehen wird.
Herr Kalinowski, Wirtschaftsattaché in der Botschaft in Berlin hier, in der polnischen Botschaft. Wie sehen Sie das? Sie beobachten die Märkte ja hier, besonders auch vor Ort. Klar, das sehen Sie ja. Wie beurteilen Sie das jetzt, auch wenn Sie Diplomat sind? Aber sind die Berliner und Brandenburger da ein bisschen schwerfällig?
Ich bin auch Volkswirt, aber als Diplomat kommentiert man nicht die internen Entwicklungen in Empfängeland. Ich kann nur sagen, dass Infrastrukturausstattung ein enorm wichtiger Faktor ist. Und hier gibt es sowohl Engpässe auf der polnischen als auch auf der deutschen Seite. Und das erschwert enorm Ausschöpfen von gemeinsamen Potenzial, das in den beiden Volkswirtschaften gibt.
Wir werden nach dem 1. Mai, das haben wir hier festgestellt, mit der europäischen Liberalisierung der Arbeits- und Dienstleistungsmärkte Migration erfahren. Aber der arbeitsmarktpolitische Effekt wird sehr gering sein, um Ängste zu begründen. Und ich würde sagen, eher im Gegenteil, mit Migration wachsen die Märkte und die Effizienz und damit auch die Wettbewerbsfähigkeit. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, Professor Dr. Brücker von der IAB Nürnberg, Dr. Tomasz Kalinowski, Leiter der Wirtschaftsabteilung in der Botschaft der Republik Polen, Julia Gustavus, Geschäftsführerin der Berliner Malerinnung, Manfred Rumpf, Geschäftsführer bei Vivantes, zuständig für das Personalmanagement, und Doro Zinke, Landesvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Berlin und Brandenburg. Ich bedanke mich bei meinem Publikum auch, dass Sie so interessiert waren. Mein Name ist Ute Holzhey. Danke für Ihr Interesse und tschüss.